herzlich willkommen zum Podcast Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise durchs Leben.
In vielfältigen Gesprächen mit inspirierenden Gästen gehen wir, Momo
und Tim,
der Frage nach:
Wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away.
So, hallo da draußen, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute freue ich mich ganz besonders, weil ich meine geschätzte Kollegin und Freundin Melanie Lüninghöhner eingeladen habe. Hallo Melanie.
Hallo Momo, schön, dass ich da bin. Danke.
Ja, sehr schön, ich freue mich auch. Melanie kenne ich schon seit, ich habe vorher nachgerechnet, ungefähr 23 Jahre. Wir tragen jetzt auch beide Brille, haben wir gerade festgestellt, weil wir sind jetzt älter.
Das ist richtig. Genau. Ja, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Das finde ich sehr schön.
Ich auch. Melanie ist Schauspielerin. Wir haben gemeinsam in Wien studiert. Dann ging es erstmal weiter ins Festengagement nach Freiburg, dann nach Dortmund. Danach, seitdem arbeitet Melanie als freie Schauspielerin. Und dann hast du begonnen, eine Ausbildung zu machen als Coachin und coachst jetzt sowohl Gruppen als auch Einzelcoaching, wenn ich mich nicht irre.
Richtig.
Und machst Persönlichkeitsentwicklung und es kamen die Schwerpunkte Stimme und später auch der Schwerpunkt Frauen und Frauenempowerment dazu.
Ja.
So, habe ich das so einigermaßen zusammengefasst?
Wunderbar. Das ist erstmal eine gute Zusammenfassung. Ich bin heute eben sowohl Schauspielerin als auch Coachin. Und wie es dazu kam, dazu wirst du mir wahrscheinlich noch ein paar Fragen stellen.
Richtig, dazu werde ich dir unbedingt ein paar Fragen stellen. Genau, und zwar möchte ich gleich damit anfangen. Wie kam es denn überhaupt dazu? Also ich meine, du warst ja als Schauspielerin auch gut beschäftigt und hast es ja auch meiner Meinung nach, machst es ja auch immer noch sehr gerne. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt dann noch die Coaching-Ausbildung gemacht hast?
Also ich bin so ein bisschen vom Business gerufen worden, kann man so sagen. Damit ging das eigentlich los. Mein Vater hatte auch diese Coaching-Ausbildung gemacht. Und dann gab es eine ehemalige Mitarbeiterin von ihm, die ein Coaching-Institut gegründet hat, die mich dann gefragt hat, kannst du nicht mal für meine KundInnen ein Präsentationstraining machen. Und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich mal. Ich wusste
also
nicht so genau.
Darf ich kurz fragen? In deiner Funktion eben aber als Schauspielerin, so nach dem Motto, du bist doch Schauspielerin, du weißt doch was über, wie man auftritt.
Genau. So, da hatte ich noch überhaupt keine Coaching-Ausbildung gemacht, gar nichts. Ich sollte einfach so ein bisschen Tipps und Tricks aus Schauspielerinnen-Sicht geben. Und das habe ich dann gemacht und dann hat mir das erstaunlicherweise total viel Spaß gemacht. Dann habe ich das öfter gemacht und dann habe ich irgendwann festgestellt, ich komme immer nur bis zum gewissen Punkt. Nämlich kann ich nur von außen so ein paar Tipps und Tricks geben. Jetzt aus der Schauspielausbildung wissend, die wir ja auch beide gemacht haben, wie viel innere Arbeit das ist, um wirklich in eine Authentizität zu kommen und sich selber wirklich mutig zu zeigen, wollte ich da nicht drunter und habe dann ganz viel darüber nachgedacht, wie kann ich Menschen, die keine SchauspielerInnen sind, trotzdem so eine Tür öffnen oder so eine Möglichkeit schenken.
Also ohne, dass jeder eine Schauspielausbildung.
Genau. So, ja.
Ja.
Und da schien diese Coaching-Ausbildung ein guter Schritt oder zumindest ein interessanter Versuch, um da ranzukommen. So. Und dadurch habe ich dann 2014 eben diese Coaching-Ausbildung begonnen.
Okay. Und wie lang war das oder wie umfangreich war die Ausbildung dann?
Die Ausbildung ist berufsbegleitend ein Jahr gewesen. Berufsbegleitend bedeutet, alle 2 oder 3 Monate hast du ein intensives Wochenende. Ich glaube, das ging immer Freitag bis Sonntag. Insgesamt 7 oder 8 Module. Dazwischen kriegst du immer Aufgaben und musst Coachings machen und musst Dinge nacharbeiten und vorarbeiten und zum Schluss eine Abschlusspräsentation und Prüfung machen. Ich habe die Coaching-Ausbildung bei Wandelplan gemacht. Damals hieß es noch Almut Probst, Organisation in Köln. Die sind mittlerweile in Köln und in Aschaffenburg. Genau.
Ja. Und kannst du dich da noch dran erinnern? Das würde mich jetzt interessieren. Also wenn du sagst, du kamst ja vom Schauspiel und dann hat man ja sowieso schon irgendeine Idee davon, wie man an Präsenz arbeitet oder an Auftritt. Und gab es so Momente, in denen du dachtest, also was waren sozusagen die Aha-Erlebnisse im Coaching oder in der Coaching-Ausbildung? Weißt du das noch?
Ja, das war erstaunlicherweise erstmal ganz viel Selbstbeschäftigung. Mhm. Weil alle Tools, die du da lernst, da gehst du natürlich erstmal selber durch. Mhm. Und es war erstmal so, dass ich dachte, oh nee, nicht schon wieder. Ich habe das doch alles schon gefühlte 30 Mal aufgearbeitet und das letzte Mal in der Schauspielausbildung irgendwie eh. Ich will nicht wieder an die Kindheit ran.
Ja.
Ich habe das jetzt irgendwie durch. Und das ist ja das Interessante, das merke ich ja bei meinen Coaches und KundInnen auch immer wieder. Man landet immer wieder in der Kindheit irgendwie. Mhm. Ja, mhm. So. Und je älter du wirst, desto bewusster bist du dir dessen oder auch nicht, je nachdem, wie reflektiert du bist. Und es bekommt aber immer wieder und schmunzeln kannst du sagen, ach, da ist es wieder. Und so war es ein bisschen in der Coaching-Ausbildung. Und das hat mich überrascht, weil ich habe gedacht, ich kriege da so einen Handwerkskoffer und Tools. Mhm. Wo ich dann mit anderen dran arbeiten kann. Und ich merkte dann aber, oh, ich muss erst mal selber durch einen krassen, intensiven, persönlichen Prozess gehen.
Okay. So. Mhm. Und war das noch mal, war das jetzt auch eigentlich eine ganz, interessiert mich einfach persönlich so sehr, war das sehr auch einfach durch das andere Alter noch mal was ganz anderes oder durch die, weil ich meine, in der Schauspielausbildung macht man das auch. Da beschäftigt man sich ja sehr mit sich selber, weil man ja selber das Werkzeug ist. So, und dann hast du das wie 12 Jahre später mit 12 Jahren, 13 Jahren Berufserfahrung oder so noch mal gemacht. Ist das dann was ist daran anders? Was ist daran, man da eine andere Distanz oder eine andere vielleicht Großzügigkeit sich selbst gegenüber oder sowas?
Ja, das finde ich eine spannende Frage. Tatsächlich, da kommen wir ja schon zu dem Feld Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Wie funktioniert die? Und da gibt es ja keinen, so, jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich meine Persönlichkeit entwickelt. Ja. Jetzt können wir uns den anderen Dingen zu widmen. Sondern es geht, ne? Es gibt doch dieses Gedicht, ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen. Ne? So. Mhm. Und so funktioniert es mit der Persönlichkeitsarbeit. Und je nachdem, wann du wo bist und wenn du schon mal eine oder diese Zwiebel, ne, Peer Gynt, trägst Zwiebel für Zwiebel ab, bis du irgendwann an einen Kern kommst und du hast eine erste Schale schon vor Jahren irgendwie abgetragen und dann ist die nächste bereit. Also manchmal gibt es Themen in deinem Leben, da kommst du nicht so einfach ran.
Ja.
So war es bei mir, ne, weil ich einfach eine sehr intensive Kindheit habe, eine heftige Kindheit, eine Menge, was aufzuarbeiten ist. Da kann man immer wieder ran. So. Und dann mit Mitte 30 an andere Themen drangekommen bin, die vorher viel verschütteter waren. Ne? So. Mhm. Und seitdem, also eigentlich kann man so sagen, seit Mitte 30 bin ich regelmäßig damit beschäftigt, in eine Selbstreflexion zu gehen und eigene, ich habe einen Coaching-Kollegen, der sagt, die inneren Hausaufgaben machen. Mhm. Das finde ich irgendwie einen ganz schönen Begriff dafür. Und ich merke, je mehr ich das mache, desto tiefer komme ich an Themen ran.
Ja. Das heißt, es ist schon auch ein sehr tiefen psychologischer Ansatz von dem Coaching her. Mhm. Und wie ging das dann weiter für dich? Du bist dann geht man dann aus der Ausbildung rein ins Coaching und wie war das?
Also im Normalfall kann man sagen, dass das Schwierige ist oder das, was es, glaube ich, zu raten gilt, aber das, glaube ich, fast in jedem Beruf so ist, bau dein Netzwerk so schnell wie möglich auf. Es galt für uns als Schauspielerinnen ja genauso. Ja? Also du musst ein Netzwerk haben und pflegen. Mhm. Was heißt es? Jeden, den du kennenlernst, in dein Adressbuch schreiben. Mhm. Und zwar nicht in Form von bitte gib mir einen Job, sondern in Form von echtem Interesse und Beziehungspflege tatsächlich. Ja. Ne? Mhm. Machen wir im Theater ja auch nicht anders. Ja. Wenn wir einen Regisseur oder eine Regisseurin toll fanden, mit der wir gearbeitet haben, dann interessieren wir uns. Und dann fahren wir auch mal nach München für eine Premiere. Und dann gucken wir, dass wir in Beziehung bleiben. Ja. Und so ist es im Coaching eben auch. Das heißt, du gehst aus der Ausbildung raus und du gehst ja in eine Selbstständigkeit. Du hast ja erstmal nichts. Du musst dann natürlich Kraft bewahren, musst ein Netzwerk kontinuierlich aufbauen. Und so ist es dann, in meinem Fall war es ein bisschen speziell oder ist es anders gelaufen. Und wie so oft im Leben passieren dann Umwege. Ich bin ja dann in dem gleichen Jahr schwanger geworden und habe während der Coaching-Ausbildung meine Tochter bekommen, die ja als Extremfrühchen zur Welt kam, sodass ich in dem Jahr sowieso out of order war.
Ja, ja.
Und dann ein Modul, bin sogar noch kurz nach der Geburt, habe ich ein Modul noch mitgemacht, weil da ist man ja noch in so einem, bin Superwoman und habe die Welt gerettet und und so weiter. Klar, mache ich Coaching-Ausbildung, kein Problem. Und dann habe ich danach aber ausgesetzt und habe dann erstmal ein paar Monate gebraucht, um mit meinem Baby irgendwie in der Realität anzukommen. Und dann war ich alleinerziehend mit Baby und habe dann einfach Glück gehabt, dass eine tolle Coaching-Frau, und da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu der Frage, wieso Frauenthemen, das setzt da eigentlich schon an. Ich hatte zu dem Zeitpunkt Glück. Das Theater ist ja noch sehr gefüllt mit, ich hätte jetzt beinahe gesagt, alten weißen Männern. Ich
wollte
es gerade
sagen, alte weiße Männer. Naja, es ist ja so.
Also, es ist ja verrückt, wie hierarchisch Theater und wie altmodisch Theater in vielen Fällen noch funktionieren. Und ich habe aber ein irres Glück gehabt. Also, und das, ne, das gibt auch schon ganz viele ganz andere Fälle. Ich habe also Glück gehabt und hatte ein Angebot, wieder fest ans Theater zu gehen, wollte das absagen, als ich gemerkt habe, ich bin schwanger. Und die Dame sagte, das würde ich mir überlegen, weil alleinerziehend und freiberuflich schwierig, alleinerziehend und bei uns, das kriegen wir schon hin. Mhm. Und das war so für mich so ein Fall von Frauen stärken Frauen. Und ich bin dann da hingegangen mit einem Baby, alleinerziehend und einem Au-pair. Und bin dann also nochmal in eine Festanstellung gegangen, einfach um Sicherheit zu haben. Und bin dann erst, was den Coaching-Bereich angeht, 3 Jahre später in die Selbstständigkeit gegangen. Mhm. So.
Also als das Kind dann auch in den Kindergarten ging und so und da, ja.
Genau, genau, ja. So, und dann habe ich einfach meine Kontakte wieder aufgefrischt, habe meine Ausbilderin kontaktiert, hatte dann einfach ein paar glückliche Momente. Die hat zu dem Zeitpunkt ein Netzwerk gegründet, ein Coaching-Netzwerk gegründet mit einem tollen Unternehmer-Ehepaar und habe mich gefragt, ob ich damit rein möchte. Da bin ich heute immer noch drin. Das war ein irrer Glücksfall für mich. Und so haben sich dann, so hat sich das dann entwickelt, eigentlich immer über Mund zu Mund
Propaganda.
Weiterempfehlung, ja, ja. Genau. Mhm. Ja.
Und was sind deine Erfahrungen mit dem Coaching? Also jetzt würde ich mal dich fragen wollen, du machst Coachings zum Thema Persönlichkeitsentwicklung eigentlich. Und wer sind da so deine KundInnen? Also wer kommt da auf dich zu?
Das ist sehr unterschiedlich. Ne? Da kommen wir irgendwie so dahin, was ist eigentlich Coaching? Und dann würde ich sagen, es geht natürlich um Persönlichkeitsentwicklung, aber es kann halt alles sein. Ne? Und ich finde es immer, man kann es am ehesten sagen, in der Unterscheidung, zum Beispiel in der Unterscheidung zu Beratung, ne? Sowas wie Unternehmensberatung, Berater ist selber ein Experte oder eine Expertin,
ja,
und gibt Tipps und Ratschläge an die Person. Mach das doch mal so und so, probier doch mal das und das. Ja, so. Mhm. Ein Therapeut oder eine Therapeutin beschäftigt sich mit Krankheiten. So. Ja, natürlich gibt es auch da, ne, Unterscheidungen, aber im Coaching geht es wirklich darum, selber, also der Coachee oder diejenige, die kommt, ist Experte oder Expertin. Mhm. Und ich gebe einen Raum, ich gebe Fragen, ich ermutige zu Perspektivwechseln, ich spiegle Dinge, die ich höre, und gebe dadurch der Person die Möglichkeit zu denken und zu reflektieren und als Spiegel aber da zu sein. Ne? Und das wissen wir jetzt genau wie im Theater. Wann wird es Theater? Wenn ein Mensch durch den Raum geht und ein anderer dabei zuschaut. Mhm. So, wann ist es Coaching? Wenn ein Mensch denkt und ein anderer dabei ist und den Raum hält. So.
Mhm.
Das heißt, die Themen können alles sein. Von, wie soll ich mich strukturieren? Ich habe zu viel zu tun und zu wenig Zeit, bis hin zu, ich komme immer wieder an den gleichen Punkt, oder ich kriege meine Wut nicht unter Kontrolle, oder ich, in meinem Fall, weil ich natürlich das immer zusammenbringe mit der Schauspielarbeit, kommen viele Menschen, die sagen, ich werde nicht gehört, oder ich traue mich nicht, mich zu zeigen, so wie ich es könnte. Ja, also die Themen können sehr vielfältig sein.
Und kommen da, und das heißt, die sprechen dich dann an. Und das sind aber auch, du machst aber auch für Firmen und für Gruppen, ne? Und was sind das dann für Anfragen?
Mhm. Das sind dann Workshops, Seminare. Mhm. Und da habe ich einen Schwerpunkt A in dem Thema den eigenen Auftritt stärken.
Mhm.
Mhm. Und dann kommen Firmen, Unternehmen auf mich zu. Einige Unternehmen haben ein eigenes Fortbildungsprogramm, haben Unternehmensakademien in unterschiedlichster Art und Weise und suchen dann nach Trainern, Trainerinnen für bestimmte Themen. Und da werde ich dann angefragt, und dann habe ich schon Unterschiedliches. Ne? Es geht von wirklich Präsentationstechniken erlernen bis hin zu reinem Stimm- und Körpersprachtraining, bis hin zu Stärke deiner Außenwirkung, Persönlichkeit und Wirkung stärken. Also alles, was damit zu tun hat, wie kann ich mich sichtbarer machen, wie kann ich authentischer auftreten, wie kann ich stärker und kraftvoller präsentieren.
Und gibt es was, an dem du am allerliebsten arbeitest?
Ja, das ist tatsächlich genau das. Ich habe auch noch einen zweiten Schwerpunkt, das ist Resilienz und Kreativität.
Mhm.
Und das mag ich auch. Also ich glaube, ich bin immer dann glücklich, wenn ich am Ende des Tages, ich arbeite am liebsten mit Gruppen.
Mhm.
So. Das mache ich lieber als Coachings.
Okay.
Coachings sind 1:1. Das ist auch immer möglich, ne? Wenn es wirklich da, wenn jemand sagt, es ist aber ein Thema und ich brauche dafür echt Tiefe und Ruhe und nur eine Person, dann ist das auch toll. Da mache ich wirklich dann aber am liebsten eigentlich einen halben Tag Intensivcoaching. Aber noch lieber habe ich Gruppen. Ja, das ist, also vielleicht kommt das auch noch irgendwie aus der Theaterarbeit, ich mag einfach Gruppen. Ich bin gerne Teil eines Ensembles.
Mhm.
So. Und wenn ich in der Gruppe merke, dass ich eine Tiefe erreiche, die für die Gruppe überraschend ist, dann freue ich mich. Und dafür ist, ne, wir kommen aus dem Theater, da stellt sich Tiefe sehr schnell her, weil alle geschult und bereit sind, Tiefe zuzulassen.
Ja.
Das heißt, es ist für uns in Proben relativ leicht oder selbstverständlich, dass wir offen sprechen und in der Tiefe sprechen und uns zeigen und fühlen. Das ist für Leute aus dem Business und für Unternehmen, und da ist das nicht so selbstverständlich. Mhm. Und wenn das dann passiert, sind eigentlich alle immer total glücklich, weil es eine Sehnsucht danach gibt. Mhm. Aber jeder sich selber durch was auch immer so Steine in den Weg legt, dass wenn ich dann komme und wir das gemeinsam herstellen, eigentlich alle abends wahnsinnig glücklich nach Hause gehen. Mhm. Und dann freue ich mich immer.
Ja. Ah ja, das glaube ich. Und das, aber das heißt, es geht ganz viel, also so wie ich das jetzt höre, geht es eigentlich ganz, ganz viel um die Möglichkeit, sich so zu zeigen, wie man ist.
Ja.
Oder ist das auf eine Art das zusammengefasste Ziel?
Ja.
Das,
voll. Und es ist natürlich so lustig, weil man da irgendwie sagen könnte, ja, das kann ja nicht so schwer sein. Und wir jetzt als... Also ich habe dann irgendwann mal gemerkt, krass, ich glaube, 4 Jahre Schauspielausbildung geht es auch nur darum. Mhm. Und immer noch eine Schicht abtragen, noch eine Schicht abtragen und gucken, also für mich zumindest. Es ist ja auch als Schauspieler und Schauspielerinnen haben wir ja Dinge, die wir richtig gut können oder die wir Freude dran haben und Dinge, wo die uns schwerfallen. Bei mir war es immer schon da, dass es, ich bin ja nicht so gut da drin, wahnsinnig anders auszusehen oder anders zu spielen. Das finde ich immer total geil, wenn das ein Spieler oder eine Spielerin können und die setzen sich eine Perücke auf und sind auf einmal jemand völlig anderes und sprechen anders.
Zum Beispiel erkennt niemand mehr. Ich habe eine andere Frisur und alle so, das bist du?
Ja, so, siehst du? Ja, so. Ich finde auch immer zum Beispiel, wir waren ja am Max-Reinhardt-Seminar, dann gibt es ja diese Schauspielschule, die Ernst Busch in Berlin. Und ich finde, alle, die von da kommen, die können noch mal anders auch sich krass verwandeln. So. Mhm. Ich bin da nicht so gut drin. Was ich richtig gut kann, ist echt in die Tiefe gehen. So. Mhm. Und das war aber auch immer schon so, dass mich das fasziniert hat.
Ja.
Und deswegen ist es auch genau das, was mich dann auch in den Workshops und Seminaren interessiert. Mhm. Also was brauche ich, um mich das zu trauen?
Ja.
Weil es hat nur mit Mut zu tun. Ja.
Ja. So. Und es hat natürlich auch damit zu tun, oder habe ich jetzt gerade noch mal gedacht, es hat ja auch viel damit zu tun, überhaupt irgendeine Idee oder irgendein Bewusstsein darüber zu haben, wer zur Hölle man überhaupt ist oder sein will. Also da kannst du ja, also weiß ich auch nicht, ich hab zum Beispiel ganz, ganz lange war ich wahnsinnig authentisch, die ewig gut gelaunte, bis ich herausgefunden habe, dass übrigens ich auch destruktiv bin oder wütend oder traurig oder so. Und das war mir aber gar nicht so, das hatte ich mir gar nicht lange überhaupt nicht erlaubt. Das war in meinem, so, das war in meiner Folie gar nicht vorgesehen.
Ja.
Und dann kam das überhaupt erst später und dadurch kam auch das überhaupt zulassen oder das herzeigen dann später.
Total. Und dafür braucht es eben diesen Raum, das reflektieren zu können. Ne? Bei mir ist es genau, glaube ich, andersrum. Ich war eher die Wütende. Und also selbst das hat gedauert, bis ich das verstanden habe, ich bin wütend. Also da war ich, glaube ich, also ich war, glaube ich, meine gesamten 20er wütend. Aber bis ich verstanden habe, ich bin wütend, war ich, glaube ich, schon fast 30. So.
Ja.
Also irgendwie war ich erstmal die irgendwie vom Leben gebeutelt ist und die irgendwie gut emotional sein kann und deswegen auch irgendwie eine gute Schauspielerin ist, aber ich war von meinen Emotionen geritten.
Ja.
Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen so. So, jetzt waren meine Emotionen halt extrem intensiv, aber das ist, glaube ich, auch Teil der Persönlichkeitsarbeit, zu sagen, wie schaffe ich es, dass ich Herrin über meine Emotionen werde und meine Emotionen nicht mich reiten. So.
Ja. Das finde ich auch ganz spannend. Da gibt es auch immer diese, also, ja, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dieses Raustreten zu sagen, so, ich nehme wahr, da ist eine Wut oder ich nehme wahr, da ist eine Frustration, aber nicht ich bin die Frustration oder, sondern ich schaue da drauf. Das ist dann, kann eine ganz, ganz befreiende Perspektive sein. Und hast du so, weiß ich nicht, so berührendste Erlebnisse oder sowas oder Sachen, wo du sagst, so boah, das bei dem und dem Coaching, das klang noch so nach oder auch, weiß ich nicht, jemand, der sich irgendwann später nochmal meldet und sagt, das, was da und da passiert ist, hat mir was gebracht?
Ja, tatsächlich, also es gibt wirklich viele solche Momente, deswegen macht das so Spaß. Mhm. Und es ist so beglückend, aber jetzt hat mir neulich jemand geschrieben und es ist über ein Jahr her, dass wir gearbeitet haben und dann war danke, dass du mit mir gearbeitet hast, danke, dass du mir geholfen hast, unangepasst und mutig zu werden. Das hat mein Leben verändert. Es war auch anstrengend und ich habe mich von vielen verabschiedet und ich fühle mich jetzt sehr viel freier und freue mich auf alles, was weiter passiert oder so in der Art. Mhm. Und da dachte ich, ah, toll. Weil, ja. Und da kommen wir nämlich zu der Frauenarbeit, weil da wird es dann interessant, weil es, also, und das in der Wirtschaft noch mehr so viele tolle Frauen gibt, die alle versuchen, sich anzupassen. Und diese Anpassung, wir haben jetzt als Schauspielerinnen das Glück, dass das überhaupt nie, also das war unsere Arbeit, das von Anfang an abzulegen. Ja, aber ich glaube, und mittlerweile verstehe ich, es ist nicht nur die Erziehung, weil unsere Erziehung ist ja schon gar nicht mehr so krass. Aber wir sind natürlich von Frauen erzogen worden, die auch eine Erziehung bekommen haben. Also es ist einfach in unserer, und mittlerweile bin ich fast überzeugt davon, dass es in unserer DNA ist, diese Angepasstheit. Mhm. Und das finde ich als Forschungsexperiment total spannend zu gucken, wie kriegen wir das los? Oder wie viel davon können wir in unserer Generation abtragen, damit die nächste noch ein bisschen freier leben kann. So. Mhm.
Da finde ich aber auch die interessante Frage daran, ist ja sowieso angepasst an was denn überhaupt?
Ja.
Also, ne, an, weil meine Erfahrung ja auch ist, man geht so, man geht ja auch so großzügig mit dem Begriff der Selbstverständlichkeit um oder so und immer wieder stelle ich fest, es überhaupt gar nichts versteht sich von selbst. Mhm. Die eine Gruppe hat ein ganz anderes Selbstverständnis als eine andere Gruppe oder auch Mentalitäten, wo man so wohnt oder was weiß ich, ne? Also das, woran passt man sich? Also alle sind so angestrengt, da irgendwie reinzupassen in was und sich dem anzugleichen oder anzupassen. Aber es ist ja gar nicht so klar, was denn das überhaupt ist, dem man sich da anpasst.
Auch voll. Jetzt
zum Beispiel Frauenbild. Was ist denn das heutige Frauenbild? Das ist ja so unterschiedlich.
Voll. Da kommt es aber, es wird ja so eine Mischung. Und also für mich war interessant, als ich in die Coaching-Arbeit eingestiegen bin, also weil wir natürlich im Theater ja relativ frei leben. Natürlich hat jeder immer noch, ne, aber wenn ich habe in dem Moment verstanden, aha, mein Freiheitsbegriff ist nochmal ein ganz anderer als der von vielen anderen Menschen. Ich versuche das mal so zu formulieren, damit das nicht sich so nach wir die Theaterleute und die Welt da draußen. Aber tatsächlich habe ich ja fast 15 Jahre genau so gelebt. Mhm. In so einem Elfenbeinturm Theater und Schauspielerei. Und dann zu merken, dass A, durch die Coaching-Arbeit, B, durch das Muttersein, das kennst du ja auch, ne? Dadurch stehst du irgendwie auf dem Schulhof und lernst Menschen kennen, die du sonst gar nicht treffen würdest und denkst, ist ja ein cooler Mensch. Spannend, dass du so anders bist. So. Und dann, wenn ich habe zum Beispiel ein Training, ein Resilienztraining für berufstätige Eltern. Und wenn es dann um Rollenbilder geht, dann ist es ja A, interessant, das gesellschaftlich anzugucken. Ne? Also wenn du jetzt sagst, was ist denn das heutige Frauenbild, dann ist es natürlich spannend, wo kriege ich darüber Informationen gesellschaftlich? Und was ist mein eigener Anspruch? Und das finde ich eigentlich das viel Spannendere. Was erwarte ich von mir? Mhm. Und wo kommt das her? Und da wird es spannend, weil dann reden wir über die eigenen Muster, die eigenen Glaubenssätze. Und die Frage, wie habe ich als Kind gelernt, geliebt zu werden? Mhm. Wie musste ich sein, um geliebt zu werden?
Ja. Es bleibt wahrscheinlich die große Motivation für so ungefähr alles, ne?
Ja, und je bewusster du das hast, und das ist auch oft, ne, wenn es da klingt oder katsching im Kopf, das ist auch toll im Coaching, wenn man so eine Frage stellt und eine lange Pause entsteht und auf einmal macht es klong und jemand denkt, oh, krass. Oh Gott.
Ja.
Ja. Oh, shit. und je bewusster du das kriegst, und das heißt noch lange nicht, dass du es löst, ne? Oder dass das weggeht. Mhm. Aber du kannst es dir ganz anders liebevoll an die Seite nehmen, wenn es dir bewusst ist. Weil du dann merkst, was passiert in dem Moment und du denkst, ja, okay, so.
Ja. Ja, ach, ich finde es dann so interessant, dass ich denke, ja, bei der Persönlichkeitsentwicklung am Schluss, bei der Fortentwicklung der Gesellschaft, tragen halt immer alle so die Mütter und Omas und Väter und Großonkel so immer auch noch mit. Weil dann die, ja, ich finde auch im eigenen Elternsein, ich musste so lachen vor kurzem, weil ich dann dachte so, nee, ich bin meiner Mutter eigentlich nicht so wahnsinnig ähnlich. Und habe mich dann dabei ertappt, wie ich mit so einer übertriebenen Aggression, so leicht übertrieben aggressiv herumliegende Spielsachen aus dem Weg gekickt habe. So, damit auch die Welt noch sieht, wie sehr mich das gerade anfasst, dass da das Spielzeug liegt. Und dachte so, ich muss dann so lachen, weil stimmt, das ist kein Move von meiner Mutter, aber von meinem Vater. Ja. Das hat mein Vater immer gemacht. Und der ganze Rest der Familie saß immer da und dachte so, oh komm, Alter, jetzt beruhig dich mal. Es war nur ein Stift auf dem Boden. So jetzt, da musst du jetzt nicht deine ganze Aggression auspacken. Und so, also das finde ich dann immer so ganz... ganz interessant, wie man das halt doch sehr mitnimmt. Ne? Also was man da so dabei hat.
Sag ja, und mal, nicht nur in der gleichen, im gleichen Handeln, manchmal auch in der Revolte. Dass du es genau andersrum machst, weil es deine Eltern immer so und so gemacht haben.
Ja.
Dann bist du
ja
auch nicht frei, sondern dann machst du es halt anders.
Ja.
So, ja.
Und gegebenenfalls auch die ganze Zeit mit einer Anstrengung, weil man ja damit auch noch was zeigen will.
Mhm. Ja.
Ja. Du warst ja... auch mit dem Coaching nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern das Coaching hat dich ja auch sogar nach Afrika gebracht, nach Uganda.
Ja.
Genau, wie kam es denn dazu?
Ja, das war ganz schön toll. Und wie das Leben manchmal so ist, wir hatten es doch irgendwie davon, ne, dass man sagt, lauf doch mal los und guck und sei einfach offen für die Dinge, die kommen. Und manchmal... habe ich den offenen Blick in meinem Leben gehabt und da war es so, und habe ich ja eben erzählt, dass ich dann Glück hatte, Teil eines Coaching-Netzwerkes zu werden. Das nennt sich das Elcon-Netzwerk. Mhm. Und beim allerersten Treffen, das war glaube ich 2019, war dort eine Kollegin und die erzählte davon, dass sie in Uganda eine Gruppe begleitet, eine NGO-Gruppe. und dass sie denen auch eine Coaching-Ausbildung bringen will. Und ich hörte das und es machte sofort Klick und ich dachte, da will ich dabei sein. Mhm. Also ich hatte immer schon so ein Gefühl von, also alles, was mit Ehrenamt zu tun hat, was mit Weitergeben von Dingen zu tun hat, da habe ich immer schon einen Hang zu gehabt. Mhm. Aber ich war so sehr mit mir selber beschäftigt, dass ich gar nicht den, ich habe keinen Zugang dazu gefunden und wusste nicht wo und wie. Und als das dann auf einmal da war, dachte ich, da will ich dabei sein. Und habe dann einfach gesagt, ich habe überhaupt kein Geld, ich kann mir das nullo leisten, nach Afrika zu fahren, aber ich will irgendwie dabei sein. Lass uns mal gucken. Und dann hat sich das so entwickelt, dass, und das war dann auch so cool, weil dann jemand im Netzwerk sagte, okay, ich habe das Geld, aber nicht die Zeit hinzufahren. Mhm. Deswegen sponsor ich dir jetzt die Reise.
Ach, cool.
Und das hat dann auch noch gedauert, bis ich das annehmen konnte. Mhm. Bis ich dann verstanden habe, okay, das ist jetzt kein Geschenk für mich, ne? Sondern das einfach, wir legen unsere unterschiedlichen Kraftmöglichkeiten zusammen, um das da denen was Gutes zu tun. Aber da gleichzeitig dann auch zu wissen, das habe ich dann erst verstanden, als ich da ankam, diese Form von, das ist ein großes Thema, ne? Aber irgendwie, also bevor ich jetzt erzähle, was wir gemacht haben, will ich nur einmal sagen, ich bin da wiedergekommen, reicher beschenkt als das, was ich da hingebracht habe.
Ja.
Ne? Weil es schnell auch kommt, diese Haltung von, wir Europäer gehen nach Afrika, um den Menschen dort was Gutes zu tun. Das hat auch schnell so was Gönnerhaftes. Und das will ich sofort sagen, that's not the case. So.
Ja, beziehungsweise damit, oder ja genau, man geht so los und will so helfen. Und schon allein das hat ja was von, von Überhebung.
Überheblich,
ne? Und von, ja, total, ja, dass man halt selber denkt, so, das hat so was von, ich gehe jetzt mal dahin und ich weiß übrigens, wie es geht. Ne? Und
genau, das, ja. So, und das war es so gar nicht. Also, was wir gemacht haben, dann, das kann ich ja immer erzählen, wir waren letztendlich 2 Wochen da. Ich war dort mit meiner damaligen Ausbilderin Christiane Windhausen, die auch dieses Netzwerk gegründet hat, die mittlerweile auch eine sehr enge Freundin, tolle Frau. Und wir sind zu zweit dorthin geflogen und haben diese Gruppe, wenn ich sage NGO, Geico nennen die sich, das sind junge Leute gewesen, die dort leben. Wir waren in Gulu, das ist nochmal, also wir sind nach Kampala geflogen und sind dann nochmal mit einem Taxi gefühlt da 8 Stunden durch die Walachei bis nach Gulu gefahren. Und die dort selber aufgebaut, das finde ich das Tolle, da sind alles Menschen von 18 bis 25. Und muss man ja sagen, dass dort ja immer noch eine gewisse Nachkriegszeit herrscht und ganz viel Jugend, die überhaupt nicht weiß, wohin mit sich, ne? Die irgendwie schlimmste Kindheitserfahrungen haben, die in Drogen verenden, Alkoholsucht, Spielsucht, die überhaupt nicht wissen, wo lang. Und diese junge NGO-Gruppe hat also beschlossen, okay, wir machen einen Workshop, der nennt sich Goal Setting. Und dann gehen wir in die Schulen und helfen diesen ganzen SchülerInnen zu überlegen, was könnten sie mit ihrem Leben machen.
Das heißt, das war eigentlich eine afrikanische NGO oder eine ugandische, NGO, die sich gesagt hat, und jetzt holen wir uns Coaches.
Nee, das haben die gar nicht selber entschieden, sondern eine Künstlerin hat die dann irgendwie kennengelernt und diese Künstlerin lebt in Wien und hat wiederum die Coaching. Also das hat sich so ergeben. Das ist eine längere Geschichte, die ist jetzt hier, glaube ich, nicht so interessant. Aber wir sind dann dorthin und haben ihnen einen Workshop gegeben, der hieß Synchronizing Mind, Body and Soul, the future needs our voices, so hieß es. Und dann haben wir 10 Tage mit denen alles an Coaching-Tools, was wir so haben zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, haben wir denen gegeben. So. Und die haben es an sich selber ausprobiert, ähnlich wie ich das in meiner Coaching-Ausbildung gemacht habe, um es dann nehmen zu können und dann in den Schulen anwenden zu können. So. Mhm. Haben wir 10 Tage mit denen gearbeitet und es war wirklich life-changing. Mhm. Wirklich. Und es war so toll, weil die, wenn ich in Deutschland wahrnehme, wenn ich in ein Unternehmen gehe, wie lange das dauert, bis jemand wirklich anfängt, sich zu zeigen. Und mhm. wie viele Netze an Muster und an, ich gewöhne mir an, mich so und so im beruflichen Kontext zu verhalten, etc. Dann kann man nur sagen, dort habe ich von Sekunde A an, war jeder von denen bereit, sich so krass offen zu zeigen. Die haben sofort ihre Storys auf den Tisch gepackt, sind damit so offen umgegangen, mit Liebe, mit Beziehung. Also die Gespräche, die da von Anfang an stattgefunden haben, waren unfassbar offen. Mhm. Und es war sehr beschenkend. So.
Ja. Hast du da noch irgendeinen Kontakt oder weißt du, wie dieses Projekt weitergegangen ist?
Ja, das ist irgendwie interessant, weil natürlich werden die älter und haben ihre eigenen Business aufgebaut und dann sind aber auch immer wieder Leute nachgerutscht und es gibt es immer noch. Ja, es ist, es wird versucht, auf Spendenbasis das zu finanzieren. Mhm. Es gibt einen Wunsch, daraus ein Zentrum aufzubauen für Kunst, wo Theatermenschen und KünstlerInnen hinkommen können und Kurse bekommen und immer wieder auch mal TrainerInnen kommen können. Mhm. Und das soll weiterentwickelt werden. Also es gibt es immer noch.
Ja.
Und hoffentlich noch lange weiter.
Ja. Ach, schön. Voll gut. Hast du ein Alter? Also, weil da ging es jetzt darum, da in die Schulen zu gehen und so, wo geht so Zukunft weiter? Und hast du aber so das Gefühl, es gibt so ein, ich sage mal dumm plakativ, gutes Alter, richtiges Alter für so ein Coaching? Oder ist es immer richtig?
Ist immer richtig. Also, das ist wirklich einfach, also, wenn ich mich mit meiner Tochter unterhalte und die ist 11, mhm. dann komme ich auch mit solchen Fragen. Das arme Kind.
Genau, aber wollte ich gerade sagen, Kind, was machst du mit deinem Leben? Wohin genau. willst du? Sag's mir.
Ich hatte es schon manchmal, ich hatte es neulich, ich weiß gar nicht mehr wo, aber da habe ich auch irgendeine Frage gestellt und schmunzelte mein Vater und sagt, oh, da spricht die Coachin. Also ich, nee, also ich habe eine Kollegin zum Beispiel, die Adrienne Schmidt, die hat ein Programm aufgestellt, wirklich für junge Menschen. Das mhm. nennt sich, wenn da jemand jetzt zuhört und da Bock drauf hat, Potenzialbooster. Mhm. Und das geht wirklich, ich weiß nicht, was das unterste Alter ist, aber ich glaube 20 bis 27 oder so. Mhm. Weil natürlich ich zu unterschiedlichen Zeitpunkten in meinem Leben geht es um unterschiedliche Themen. So.
Ja.
Und wenn du und was ich ja merke, ist, dass jetzt Menschen, die gerade fertig mit der Schule sind, das ist das spannend, weil ich oft darüber nachdenke, war das bei uns auch so, viel Ratlosigkeit, ne? Viel, ich bin erstmal überfordert, ich mache erstmal eine Reise nach Südamerika oder so. Was ja vielleicht nicht schlecht auch ist, ne, für viele Menschen. Und auf der anderen Seite so ein Stress von, ja. ich muss schneller, weiter, besser, so schnell wie möglich, krasse Ausbildung haben, um dann einen Top-Job so und so zu kriegen. Aber viel Überforderung erstmal.
Ja.
Und da kann natürlich Coaching total helfen, dass du dir mal ja. anguckst, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Stärken? Ja. Was sind meine Werte? Wo möchte ich hin in den nächsten 10 Jahren? Hm.
Ja, ich empfinde das aber auch so, dass ich manchmal denke, ich mache jetzt erstmal gar nichts oder ich gehe jetzt erstmal reisen. Das wäre ja mega total in Ordnung, wenn ich unten drunter dieser wahnsinnige Stress liegen würde.
Ja.
Das tut mir dann so leid. Oder ich auch jetzt erst so mit Mitte 40 verstehe, was für ein Privileg das ist, einfach gewusst zu haben, was ich will. Wusste ich halt einfach mit 17. Also war das sozusagen, ja, da war eigentlich keine Diskussion mehr. Und das ist aber was für ein Ausnahmefall das ist und auch was für ein Glücksfall das eigentlich ist. Weil man, ja.
Aber bei mir war es ja nicht so, weil ich hatte schon noch dieses angepasste, also ich war fertig mit der Schule und wusste gar nicht, was ich tun will. Mhm. Und deswegen habe ich dann erstmal so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Aber eigentlich war das eine Idee von meinen Eltern, so muss man sagen. Ja. Also letztendlich war das eine super Idee und ich habe eine gute Zeit da gehabt. Aber ich weiß nicht, ob ich selber gesagt hätte, ich mache jetzt mal soziale Arbeit. Und auch
wo
danach.
Warst du da? Was hast du gemacht?
Ich habe im Pflegedienst beim Roten Kreuz gearbeitet und Menschen gewaschen und auf Toiletten gesetzt und Rollstuhlrennen auf dem Parkplatz. Und ich habe gedacht, ich habe sogar mit denen irgendwie ein Theaterstück geprobt. Also haben wir uns schon coole Sachen ausgedacht. Es waren ganz viele so multiple Sklerose-Patienten und einfach Menschen, die nicht mehr alleine leben konnten. Und danach wusste ich es immer noch nicht. Und dann habe ich einfach mal mich eingeschrieben für Kommunikationswissenschaften, Politik und Philosophie. Finde ich ein bisschen lustig, weil ich das Gefühl habe, da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen so hingekommen. Und dann bin ich in dem Sommer total bergab geraten. Da habe ich wirklich einfach extrem viel rumgehangen, gefeiert, Kram konsumiert. War ein bisschen lost, wirklich. Und habe dann gedacht, okay, das geht so nicht weiter. Ich mache jetzt irgendwie ein Praktikum so. Und habe dann ein paar Orte, Kulturinstitutionen angeschrieben. Und das Theater war halt das Erste, was zurückgeschrieben hat. Und dann habe ich da angefangen zu hospitieren. Und dann nahm das seinen Lauf. Und je länger ich da war, desto mehr merkte ich, hier ist jetzt mal was ich, glaube ich, gut kann, was mir Freude macht. Und das mache ich jetzt einfach. Also ne, ja. Es war eben nicht mit 17 so, dass ich wusste, ich werde auf jeden Fall Schauspielerin. So, das hat gedauert, bis ich das verstanden habe, dass das gut für mich sein könnte.
Ja. Ah ja, interessant. Das war mir gar nicht so klar. Kennen wir uns so lange, das war mir gar nicht so klar.
Ja, guck mal, hast dich noch überrascht. Naja, ich war ja auch fast 24, als ich angefangen habe. Ne?
Ja.
Also ich habe ja vier Jahre lang zwischen Schulschluss und Schauspielschulbeginn gehabt. So.
Wo ich jetzt noch hinwollen würde, sind die, auf jeden Fall möchte ich mal noch zu deinem Schwerpunkt Frauen. Weil mich das sehr interessiert, weil ich glaube, das ist jetzt heutzutage auch nochmal was anderes, aber ich bin so sehr aufgewachsen mit der Vorstellung und dem Glaubenssatz, die Emanzipation sei vollzogen, die Gleichberechtigung sei da. Ist so alles geregelt und deswegen wollte ich halt auf keinen Fall eine Emanze sein, weil ich fand es einfach nur total unsexy und dachte so, ich weiß gar nicht, was sich die Emanzen immer so aufregen, weil wir sind doch da eh. Und dann eigentlich erst im Beruf selber, als ich dann wirklich dann angestellt war und dann zum so und so oft, so und so vielten Mal dann ein männlicher Kollege sofort das bessere finanzielle Angebot bekommen hat, ganz anderer Umgang im Kollegium, die Art und Weise, wie mit dir gesprochen, wie mit dir verhandelt wird und so weiter. Und ich da überhaupt erst gemerkt habe, nee, ist nicht gleichberechtigt.
Ja.
Gar nicht. Und dann total verschärft, auch noch durch Mutterschaft. Genau. So, und das würde mich jetzt noch interessieren, wie war es bei dir?
Ich finde es total spannend, als du gesagt hast, ich wollte auf keinen Fall eine Emanze sein. Und dann habe ich mich ertappt dabei, dass ich denke, krass, das war bei mir auch so. Das war total uncool.
Ja, ja.
Damals. Und da musste ich auch noch mal eine Weile lang drüber nachdenken, das ist jetzt eine neue Erkenntnis. Aber es war wirklich und ziemlich lange noch so, dass das unsexy war, sowohl für mich selber als auch für andere halt gefühlt. Und dann habe ich auch gedacht, naja, im Theater haben wir das Problem nicht. Ne? So, weil Frauen spielen Männer, Männer spielen Frauen. Es gibt Frauenrollen, es gibt Männerrollen. Punkt. Mhm. Also, ne? Und genau wie du sagst, es dann eher dauert, bis man dann irgendwie checkt, okay, es ist doch ganz schön anders. Heute ist es Gott sei Dank so, dass es sich auch gesellschaftlich verändert hat. Und dieses Wort Emanze war doch so negativ geprägt. Ich weiß gar nicht, woraus. Aber man hat sofort ein Bild dazu gehabt. Und ich wollte auf keinen Fall so sein wie dieses Bild, was ich davon habe. So, ich wollte sexy und weiblich und cool und so sein. Und dieses Bild hat sich Gott sei Dank verwandelt. Ja? Und ich merke, also wann ist der Punkt passiert, wo ich das Gefühl hatte, ich mache jetzt doch was für Frauen? Ich wollte das auch selbst im Coaching ganz lange noch nicht, weil ich dachte, wir müssen das gemeinsam lösen. Das bringt nichts, dass wir jetzt Männerarbeit und Frauenarbeit machen und dann entfernen wir uns immer weiter voneinander und wir müssen doch in Beziehung gehen. Und jetzt irgendwann kam aber so ein Punkt, wo ich verstanden habe, das macht Sinn, unter Frauen alleine erstmal zu reden, weil die Energie, die unter Frauen passiert, wenn sie wirklich offen und liebevoll miteinander sind, das ist einfach eine andere Energie, als wenn Männer dabei sind. Und bei Männern ist es genauso. Ja? Und da zu merken, gerade mit dem, da gehe ich mal kurz auf eine andere Ebene, aber mit allem, was im Moment politisch in der Welt passiert und den vielen Männern, die da gerade unterwegs sind. Und ich nehme wahr, dass das eine sehr männliche, dominante Energie ist, die da an vielen Stellen herrscht. Damit will ich nicht sagen, das sind die Männer und die Männer sind die Bösen. Aber ich glaube, dass es hilfreich ist, der Welt eine weibliche Energie dazu zu geben. Sagen wir es mal so. Und daraus kam dann, irgendwann hatte ich diese Idee und habe dann gedacht, naja, früher, ne, zum Beispiel so jemand wie Alma Mahler, die ja auch eine tolle Komponistin war, die aber in einer Zeit gelebt hat, wo das halt noch niemand interessiert hat, die dann stattdessen einen Salon gemacht hat und einfach Menschen zusammengebracht hat. Und dann dachte ich auf einmal, oh cool, ich will auch so einen Salon eigentlich. Und mittlerweile haben wir diese Online-Möglichkeiten, wo ich von München bis New York eigentlich alle zusammen einladen kann. Und daraus ist dann dieser Female Voices Salon jetzt entstanden, wo ich irgendwie gesagt habe, da sollen nur Frauen zusammenkommen und wir reden über Herausforderungen und über Themen, die uns beschäftigen, wo wir uns Stärkung wünschen und wo wir uns gegenseitig noch viel mehr unterstützen und stärken können. Und also da kommt auch so ein Punkt, entschuldige, wo ich gerade irgendwie, weil ich da mit im Moment beschäftigt bin, es gibt diesen Inbegriff von Female Empowerment. Ne? Das setzt ja voraus den Gedanken, dass Frauen nicht stark sind und deswegen Empowerment brauchen. Und ich dachte neulich, der Begriff ist eigentlich nichts für mich, weil ich gar nicht daran glaube, dass Frauen schwach sind und Empowerment brauchen, sondern ich glaube, sie brauchen eher eine Form von Freilegung oder Erinnerung an die Kraft, die sie haben. Ja, also ich glaube, die Kraft ist da. Man muss sie nicht geben, sondern man muss sie nur freilegen.
Aber ich dachte, das heißt sowieso Empowerment, also dass man sozusagen demjenigen den Zugriff auf seine eigene Kraft ermöglicht, eigentlich sozusagen.
Ja.
Ja, also das, weil ich glaube auch, also da denke ich jetzt gerade, ich war Ensemblesprecherin, selbstverständlich war immer Klassensprecherin und so weiter. Und ich habe das nie ganz verstanden, dass so wenig verstanden wird, dass man gemeinsam eine Kraft hat.
Ja.
Und alleine nicht. Also, dass wenn alle gemeinsam das machen oder alle gemeinsam für was stehen, dass man dann einen ganz anderen Hebel zur Verfügung hat. Und das wurde in vielen Ensembles oder Klassen oder irgendwas, wurde das, in denen ich dann Klassensprecher war, gar nicht so nicht, also wie nicht kapiert, hatte ich das Gefühl. Und da, genau, und da gibt es ja auch immer noch dieses komische Klischee von den zickigen Frauen, die so gegeneinander arbeiten würden. Das habe ich auch überhaupt nicht so erlebt. Also ich habe da auch, ich erlebe auch Frauenfreundschaften zum Beispiel, erlebe ich ja oft so, dass ich immer denke, man parkt so seine Erkenntnisse und sein Wissen ineinander.
Also, schön. Das ist ein schönes Bild.
Sozusagen, du hast gerade irgendein Problem und ich gebe dir dazu einen Ratschlag.
Ja.
Und das ist aber im Zweifelsfall ein Ratschlag, den du mir 5 Jahre vorher schon gegeben hast.
Ja, also, ja, cool.
Also sowas, ne, dass man eigentlich so wie, ich habe gerade da keinen Zugriff drauf. Und dann leiht man sich das gegenseitig oder schenkt sich das so gegenseitig.
Es ist natürlich auch hier diese Form von Spiegel, also wenn man so eine Freundschaft wie wir, die ja wirklich sehr besonders ist, weil sie einfach so lang auch ist, ne? Und wo es Kenntnis übereinander gibt, also es gibt gar nicht so viele Menschen, die mich so kennen, wie du mich kennst. Mhm. Und dann kann das, und dann alleine durch den Blick und das Ohr, was du mir schenkst, wenn ich was erzähle mit meinen jetzt 46 und du dann nur mal sagst, ja, aber weißt du noch, mit Anfang 20 war doch Höllödle. Und ja, ich denke, oh ja, krass. Also muss man ja mal, ne, so, das finde ich macht auch Sinn, dafür Zeit und Kraft zu verwenden. Weil keine Freundschaft läuft einfach so, ne?
Glaube ich.
Also es ist immer Pflege und auch okay, wenn es mal lange nicht ist, aber diese Form und noch mal mehr unter Frauen. Aber ich habe auch schon das Gegenteil erlebt. Dieses Zickige kenne ich schon auch. Also ich habe schon auch Freundschaften verloren, weil ich einen Job bekommen habe, den die andere nicht bekommen hat. Oder so dieses, im Kölschen gibt es das Sprichwort, man muss jönne könne.
Mhm.
Ne, sich gegenseitig zu feiern.
Ja.
So, dafür musst du ja deine inneren Hausaufgaben gut gemacht haben.
Ja. Auf jeden Fall. Also das glaube ich auch. Du, und jetzt möchte ich noch einmal da hingucken, weil zu dem ganzen Thema, du sagst Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja, man schaut so nach innen oder man schaut auf die eigene Kindheit oder das eigene Potenzial und so weiter. Und wo stehst denn du da? Wie soll ich sagen? Ich habe ja wahnsinnig viel in diese Richtung gemacht, Selbstreflexion, lalala. Irgendwann machst du dann Yoga, irgendwann macht man dann alle möglichen Sachen und irgendwann kam mir dann aber so ein Zweifel, dass ich dachte, na toll, ich bin jetzt hier nur mit mir beschäftigt, dass ich immer besser und immer schlauer und immer toller werde und Selbstoptimierung die ganze Zeit, aber drehe mich eigentlich nur um mich. Also wo ist da, ist das Coaching oder die Reflexion, ab wo ist das, oder wie lange ist das sinnvoll oder wann ist das ein egoistischer Vorgang oder... Wie geht der raus in die Welt? Oder geht der überhaupt raus in die Welt? Geht es darum?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, im Sinne von, das gibt es ja auch genügend Artikel und Dinge darüber, diese Form von Selbstoptimierungswahnsinn. Ne?
Mhm.
Oder ich habe dir erzählt von einem Theaterstück, was wir im Moment in Düsseldorf machen, wo es so eine Szene gibt, wo es wirklich um das private Glück, egal was draußen passiert, ne? Das spielt in der NS-Zeit. Und da könnte man ja auch sagen, ist es heute der richtige Weg, in das private Glück zu gehen und irgendwie in Yoga und nochmal ein Retreat auf Korfu oder so zu machen. Ahnung, Ayurveda in so und so. Also man kann, und das, wir im Theater, finde ich, kam da schnell so einen Hang dazu, da auch zynisch drauf zu gucken und dann Spaß drum zu machen. Und wo ist es sinnvoll und wo ist es nicht sinnvoll? Da habe ich eine klare Meinung dazu, weil ich finde, alles im Leben passiert in Gegensätzen. Mhm. Nur, wenn ich nur im Innen bin, fehlt was. Wenn ich nur im Außen bin, fehlt was. Mhm. Also nur im Gegensatz von, und das kann nur jeder für sich selber rausfinden. Wann bin ich innen und wann bin ich außen? Also, weißt du, was ich meine?
Ja, also dass es um eine Art von Gleichgewicht geht sozusagen, ja, ne? Die gefunden werden muss.
Genau. Mhm. Und ich glaube aber, sich seiner Muster bewusst zu sein, seiner Verhaltensweisen bewusst zu sein, auch eine Möglichkeit zu haben, nicht von seinen Emotionen geritten zu sein. Und ich glaube, dass gerade im Moment so viel im Außen passiert. Ich, und da werde ich jetzt mal ganz persönlich, ich brauche alles, was ich kriegen kann, um nicht irre zu werden bei dem, was ich in den Nachrichten jeden Tag sehe.
Mm, ja, ja.
Also ohne Meditation jeden Morgen würde ich ein bisschen durchdrehen. Und, und jeder muss sein eigenes finden. Ne? Und ich weiß, es gibt genug Menschen, für die ist Meditation gar nichts. Für mich ist das einfach nur still sitzen. 10 Minuten finde ich Gold wert. So, ja. Könnte ich alle 2 Stunden am Tag machen. Mehr ist es nicht. Das ist kein großes Schuh-Schuh. Oder Yoga, um irgendwie Stress und Wut beweglich zu machen, ist auch, ne, so. Und irgendwie zu gucken, warum bin ich seit 3 Wochen so angespannt, woran liegt das eigentlich und wie kriege ich das wieder los, ist auch wichtig. So, ja. Deswegen geht es gar nicht so darum, nach außen Perfektion zu zeigen, und sondern zu gucken, wie, es geht eigentlich um so ganz große Fragen, wie kann ich ein glücklicher Mensch sein, egal was passiert in der Welt. Und wenn das, und manchmal bedeutet das, auf die Straße zu gehen und zu zeigen, ich bin wütend und nicht einverstanden. Und manchmal bedeutet das, ich gehe jetzt mal nach innen in meine Höhle und gucke einfach 1 Woche lang keine Nachrichten an. So.
Ja. Ach, das finde ich irgendwie ganz, also es ist ganz spannend, ne? Also dass man, finde ich, dass du jetzt sagst, es ist eine, am Schluss muss man es eben selber ermessen, und dass die gesellschaftliche Teilhabe oder gesellschaftliche Beteiligung auch trotzdem am Schluss eine Ermessensfrage ist, ne? Also dass man wirklich auch sagen muss, das kann ich mir zumuten, das kann ich mir gerade nicht zumuten. Oder ich habe jetzt auch gerade gedacht, zum Beispiel, als du gesagt hast, warum bin ich so wütend und wie werde ich das wieder los? Ich kenne das zum Beispiel, dass in dem Moment, in dem ich so übermüdet bin, weil gerade ich habe 2 sehr kleine Kinder und arbeite zurzeit sehr viel und mein Mann auch. Und wir sind beide so müde, dass man dann sozusagen im Umgang mit den anderen auch schnell unfair wird und ungeduldig wird. Und das ist ja sozusagen das Gleiche in klein. Also in dem Moment, in dem ich mich wieder reguliere und wieder eine eigene Kraft habe, dann kann ich ja auch überhaupt rausgehen in die Welt und da von der Welt was wollen oder in der Welt irgendwie was bewegen oder also halt dann habe ich eine Kraft zur Verfügung.
Absolut, und das kann man neurowissenschaftlich sogar angucken, ne? Was passiert, wenn man so müde ist und warum, dann, es gibt dann nicht mehr diesen Puffer zwischen etwas passiert, ich denke darüber nach und antworte, sondern etwas passiert und es geht sofort.
Geht sofort
es gibt,
los.
Es gibt keinen Puffer mehr zwischen, ich atme kurz mal durch oder so. Ne? Ja. Und gleichzeitig glaube ich, und aber das ist auch sehr persönlich, aber ich glaube, dass wir in Zeiten leben, wo sich niemand leisten kann, sich rauszunehmen.
Ja.
Und wenn ich zu müde bin, um was zu tun und zu sagen, wofür ich bin und wogegen ich bin, dann muss ich gucken, dass ich genug schlafe, um morgen was sagen zu können.
Ja.
Da bin ich ganz so, ja.
Ja,
Ich finde, niemand kann irgendwie in Urlaub fahren und sagen, es wird schon wieder vorbeigehen.
Ja. Ja, ich glaube das auch. Ich fand es ganz spannend, jetzt vor kurzem habe ich in einem Interview mit Cordula Stratmann,
ja, super,
hat gesagt, in diesem Interview, ich zitiere mal sinngemäß, wir können es uns nicht leiden, wir können es uns nicht leisten, nicht in Kontakt zu gehen.
Ja.
Wir müssen alle nett zueinander sein. Wir müssen uns grüßen. Wir müssen uns anlächeln. Es ist alles schon so verkackt.
Ja.
Wir können es uns nicht leisten, einfach rauszugehen.
Ja.
So, und ich fand das irgendwie, mir hat es deswegen so gut gefallen, weil ich dachte, ja, es ist auch ein gesellschaftlicher Einfluss, die Straße entlang zu gehen und jemand Fremdem zu sagen, wow, das ist aber eine schöne Frisur.
Ja, voll, total.
Ja, ja. Ja, das finde ich ganz schön. Also die, da würde ich jetzt wirklich mitnehmen aus dem Gespräch mit dir, die den Blick nach innen, die Reflexion nach hinten zu nehmen als, also wie du gesagt hast, ne, man bringt die Coaching-Tools, den Blick auf die Kindheit denjenigen bei, die nach einer Zukunftsperspektive suchen. Also
voll.
Es ist wie ausholen, ne? Oder wie,
ja.
Man nimmt den Blick nach innen, um für das Außen von Nutzen zu sein, auch
total
für die Welt, in der man sich da bewegt.
Ne? Dann kann man auch mal, also ich weiß, dass ich irgendwann mal gesagt habe, gerade mal meine Geschichte anguckend, meine Mutter, meine Großmutter und so weiter, dass ich irgendwann beschlossen habe, das hört mit mir auf.
Mhm. Mhm.
Und dafür gucke ich so viel nach innen und arbeite so viel auf, dass ich das für alle weiteren Generationen, hört das hier auf. Und
ja.
Man könnte fast sagen, der Blick nach innen ist ein politischer Akt, finde ich.
Mhm. Mhm.
Also nur dann macht er mir Spaß, nur dann ist er sinnvoll. Ne?
Ja.
Ja.
Toll. Wie lustig, jetzt denke ich gerade, ja, ja, toll, mit dem Satz hätten wir überhaupt das Gespräch beginnen sollen. Der Blick nach innen ist ein politischer Akt. Ja, mega. Absolut.
Das merken wir uns dann für Teil 2.
Genau, das merken wir uns für Teil 2. Das finde ich super. Das finde ich wirklich super. Also, ne, zu wissen, wen stelle ich hier der Gesellschaft zur Verfügung oder was ist die eigene, ja, was ist eigentlich meine eigene, weiß ich nicht, mein eigenes Wollen oder auch meine eigene Verpflichtung dieser Gesellschaft, die mich ja auch mitträgt gegenüber.
Ja. Mhm. Aber ist es auch ein gutes Schlusswort für mich?
Auch ein gutes Schlusswort. Ich würde sagen, nehmen wir das doch. Liebe Melanie, es war mir eine große Freude und ein großer Spaß, mit dir gesprochen zu haben.
Ebenso, vielen Dank.
Sehr gerne. Ich hoffe, auch ihr da draußen hattet viele gute Momente, Erkenntnisse, Freude am Hören und könnt viel mitnehmen. Und ich sage mal an dieser Stelle vielen Dank und tschüss.
Vielen Dank von meiner Seite auch.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.